rissen. »Oder vielleicht doch. Und das würde auch nach Ärger riechen.« Sie band sich das Haar zusammen. »Träumst du noch immer von den Wölfen?«
»Nein.«
Über diese Träume sprach er nicht gern.
»Ein Prinz sollte besser lügen können.«
Oscha lachte.
»Nun, deine Träume gehen mich nichts an. Ich muss in der Küche arbeiten. Und dorthin sollte ich jetzt eilen, bevor Gage zu schreien anfängt und wieder mit seinem großen Holzlöffel herumfuchtelt. Mit eurer Erlaubnis, mein Prinz.«
»Sie hätte die Wolfsträume nicht erwähnen sollen«, dachte Bran, während Hodor ihn die Treppe zu seinem Zimmer hinauftrug. Er kämpfte gegen den Schlaf an, solange er konnte. Am Ende allerdings übermannte er ihn wie stets. In dieser Nacht träumte er von dem Wehrholzbaum. Der Stamm sah ihn mit seinen tiefroten Augen an, rief mit dem verzerrten Mund nach ihm, und aus den bleichen Zweigen flatterte die dreäugige Krähe herab, pickte in sein Gesicht und rief seinen Namen mit einer Stimme, die sich an Schärfe mit einem Schwert vergleichen ließ. Der Schall der Hörner weckte ihn. Bran rollte sich auf die Seite und war dankbar für die Ablenkung. Er hörte Pferde und wildes Geschrei. »Es sind neue Gäste eingetroffen, und halb betrunken sind sie noch dazu bei dem Lärm, den sie veranstalten.« An den Stangen zog er sich vom Bett hinüber zu seinem Sitz am Fenster. Die Banner zeigten einen Riesen in gesprengten Ketten, also musste es sich um Männer von Amber handeln, die aus den Nordlanden jenseits des letzten Flusses heruntergekommen waren. Am nächsten Morgen erbaten sich zwei von ihnen eine Audienz, die Onkel des Greyjohn, wilde Männer, die im Winter ihres Lebens standen und deren Bärte ebenso weiß waren wie ihre Bärenfellmäntel. Einst hatte eine Krähe Mors für tot gehalten und ihm ein Auge ausgehackt, und so trug er stattdessen nur ein Stück Drachenglas. Old Nen erzählte, er hätte die Krähe mit der Faust gepackt und ihr den Kopf abgebissen, weshalb man ihn auch Krähenfresser nannte. Sie hatte Bran jedoch nie erklärt, weshalb sein Bruder Hoter den Namen Hurentod trug. Sie hatten sich kaum gesetzt, als Mors schon um die Erlaubnis bat, Lady Hornwood zu ehelichen.
»Der Greyjohn ist des jungen Wolfs starke rechte Hand, das weiß jeder. Wer könnte das Land der Witwe besser verteidigen als ein Amber, und welcher Amber besser als ich?«
»Lady Donella ist noch in Trauer«, gab Meister Luwin zu bedenken.
»Und ich trage das beste Mittel gegen Trauer unter meinem Pelz.«
Mors lachte. Sir Roderick dankte ihm höflich und versprach, der Lady und dem König das Ansinnen zu unterbreiten. Hoter wollte Schiffe.
»Die Wildlinge schleichen aus dem Norden herunter mehr als je zuvor. Sie überqueren die Seeonsbucht in kleinen Booten und landen an unserer Küste. Die Krähen von Eastwatch vermögen sie nicht aufzuhalten, und sie schlüpfen schnell wie Wiesel ans Ufer. Langschiffe brauchen wir, ja, und kräftige Kerle, die sie bemannen. Der Greyjohn hat so viele mitgenommen. Die Hälfte der Ernte ist auf dem Halm verkommen, weil wir niemanden haben, der die Sense schwingt.«
Sir Roderick zupfte an seinem Backenbart.
»Ihr habt Wälder mit hohen Fichten und alten Eichen. Lord Manderly hat Schiffsbauer und Seeleute in Hülle und Fülle. Zusammen könntet ihr eine Flotte mit genug Langschiffen bauen, um euer beider Küsten zu schützen.«
»Manderly?«
Mors Amber schnaubte.
»Dieser riesige, wabbelnde Fettsack? Seine eigenen Leute verspotten ihn und nennen ihn Lord Neunauge, heißt es. Der Mann kann kaum gehen. Wenn man dem ein Schwert in den Bauch stößt, würden sich 10.000 Aale herauswinden.«
»Gewiss ist er dick«, räumte Sir Roderick ein. »Jedoch beileibe nicht dumm. Ihr werdet euch in dieser Angelegenheit mit ihm einigen. Sonst wird sich der König sicherlich für die Gründe interessieren, aus denen ihr es ablehnt.« Und zu Brans größtem Erstaunen nahmen die aufsässigen Ambers, wenngleich auch murrend, diesen Befehl an. Während die Audienz weiter andauerte, trafen die Männer der Glovers aus Deepwood Motte ein und außerdem eine große Anzahl der Tollhards aus Torren Square. Galbart und Robert Glover hatten Deepwood der Obhut von Roberts Gemahlin überlassen, doch es war ihr Haushofmeister, der nach Winterfell kam.
»Meine Herren bittet euch, ihre Abwesenheit zu entschuldigen. Ihre Kinder sind zu klein für eine solche Reise,
und sie wollte sie nicht allein lassen.« Rasch begriff Brennan, dass es der Haushofmeister und nicht die Lady Glover war, die in Deepwood Motte in Wirklichkeit das Sagen hatte. Der Mann erklärte, gegenwärtig werde nur ein Zehntel der Ernte als Vorrat zurückgelegt. Ein Zauberer habe ihm erzählt, bevor die Kälte einsetze, gebe es noch einen ertragreichen Geistersommer. Meister Luwin hatte einiges über solche Zauberer zu sagen. Sir Roderick befahl ihm, ein Fünftel der Ernte einzulagern, und fragte den Haushofmeister eindringlich über Lord Hornwoods Bastard Laurence Snow aus. Im Norden trugen alle hochgeborenen Bastarde den Nachnamen Snow. Dieser Junge war schon fast 12, und der Haushofmeister lobte seinen wachen Verstand und seinen Mut. »Eure Idee mit dem Bastard hat vielleicht ihre Vorzüge, Bran«, sagte Meister Lufin später. »Eines Tages werdet ihr ein guter Lord von Winterfell sein, glaube ich.« »Nein, werde ich nicht.« Bran wusste, ein Lord würde er niemals werden, genauso wenig wie ein Ritter. »Rob wird eines der Frey-Mädchen heiraten, das habt ihr mir selbst erzählt, und die Walders sind der gleichen Meinung. Er wird Söhne haben, und die werden nach ihm Lord von Winterfell sein, nicht ich.«
»Es ist durchaus möglich«, sagte Sir Roderick. »Doch auch ich war dreimal verheiratet, und meine Gemahlinnen haben mir nur Töchter geschenkt. Jetzt ist mir nur noch Beth geblieben.« »Mein Bruder Martin hat 4 kräftige Söhne gezeugt, aber nur Jory hat das Mannesalter erreicht. Als er erschlagen wurde, starb Martins Linie mit ihm aus. Sprechen wir vom Morgen, können wir nichts als sicher betrachten.«
Leobald Tollhart war am nächsten Tag an der Reihe. Er redete über Vorzeichen, die das Wetter betrafen, und über den mangelnden Verstand des gemeinen Volkes, und er erzählte, wie sehr sein Neffe auf die Schlacht brannte. »Benfred hat eine eigene Kompanie Lanzenreiter aufgebaut, Knaben, keiner älter als 19, aber jeder hält sich für einen Wolf. Ich habe ihnen gesagt, sie seien doch nur Kaninchen, und sie haben mich ausgelacht. Jetzt nennen sie sich die wilden Hasen, haben sich Kaninchen.